Energy Radio. Das Tagesthema.
Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Dr. Florian Fiebelkorn. Er ist im Moment an der Universität Osnabrück im Fach Biologiedidaktik tätig. Erstmal herzlich willkommen, Florian.
Danke.
Florian, wir sprechen über kultiviertes Fleisch. Und da kursieren ja eine ganze Menge Geschichten. Die Leute, die noch nie was davon gehört haben, für die jetzt erstmal am Anfang, was ist denn eigentlich kultiviertes Fleisch?
Spannende Frage. Man denkt bei kultiviertem Fleisch vielleicht erstmal an Kultur, irgendwas Kulturelles, aber kultiviert bedeutet quasi, ja, manche Menschen würden sagen, künstlich hergestellt. Ich würde nicht sagen, dass es künstlich hergestellt ist. Ich würde sagen, es ist hergestellt mit Methoden der Gewebe- und Zelltechnik aus der Biologie. Das heißt, es ist Fleisch, was nicht in einem Tier gewachsen ist, sondern man entnimmt einem Tier besondere Zellen und kann diese Zellen dann außerhalb des Tieres kultivieren oder mit anderen Worten wachsen lassen.
Bedeutet das auch, dass so wie es ja heute üblich ist, also wenn ich Fleisch essen will, dann muss ich das Tier erst töten, beziehungsweise die meisten Menschen von uns lassen es ja dann töten, außer die Veganer, also so wie ich. Ich esse natürlich kein Tier, aber da muss es getötet werden und in diesem kultivierten Fleisch nicht mehr, oder?
Genau, das ist einer der großen Vorteile. Das heißt, die Tiere müssen nicht mehr getötet werden. Ganz ursprünglich wurden den Tieren dafür Zellproben entnommen mit einer Biopsie. Kann man sich vorstellen, wie so eine kleine Nadel, die piekst man den Tieren ins Muskelgewebe und dort sind die Stammzellen, auf die kommt es an. Und diese Stammzellen kann man vermehren und dann kriegt man Muskelfleisch. Dafür muss man das Tier nicht töten. Man kann das Tier anästhesieren, dass es keine Schmerzen hat. Mittlerweile ist es aber auch so, dass es sogenannte Stammzellbanken gibt. Das heißt, da gibt es wie, hört sich vielleicht komisch an, wie Samenbanken, gibt es mittlerweile Stammzellbanken und da kann ich mir einfach meine Stammzellen bestellen und kann dann den gewünschten Muskeltyp einfach wachsen lassen.
Brauche ich das dann eigentlich nur einmal zu machen oder muss ich das jedes Mal wieder neu holen, mir die Zellen holen?
Boah, spannende Frage. Um dieses Fleisch herzustellen, ja, nimmst du erstmal eine Stammzelle. Und diese Stammzelle hat eine sehr hohe Teilungsrate, also mehrere tausend, 10.000, 100.000 Male kann sich diese Zelle teilen. Da kannst du schon sehr, sehr viel Fleisch mit produzieren. Jetzt ist es so, dass es nicht die eine Stammzelle gibt, sondern es gibt ganz viele verschiedene Stammzelltypen. Die haben beispielsweise Namen wie pluripotente Stammzellen oder andere embryonale Stammzellen. Und je nach Stammzellart oder Typ hängt es davon ab, wie oft man solche Zellen teilen kann. Aber kurz zusammengefasst, diese Zellen lassen sich schon sehr, sehr oft teilen und du kriegst sehr, sehr viel Fleisch aus einer Stammzelle.
Bedeutet das nicht umgekehrt auch, dass ich eigentlich dann sozusagen gar keine Tiere mehr brauche? Also diese ganzen Weiden mit Kühen, die wir immer uns so vorstellen, die würden dann ja wahrscheinlich wegfallen, oder?
Ja, aber nicht ganz, weil du brauchst immer irgendwie einen bestimmten Stock an Tieren, ja, wo du deine Stammzellen dann noch rauskriegst und auch die Stammzellbanken im Fall, dass mal ein Stamm irgendwie kaputt geht oder beschädigt wird, braucht man schon noch Tiere. Das heißt, diese Instrumentalisierung von Tieren im Sinne von Nutztieren ist trotzdem noch da, aber nicht mehr so stark wie in der konventionellen Fleischproduktion. Aber man braucht schon noch so ein paar Tiere als, wie soll ich das nennen, Stammzellhüter. Man spricht aus bioethischer Sicht da auch von einem Pig-in-the-Backyard-Phänomen. Das heißt, wenn ich wirklich auf Argumente von Veganern eingehe, ich bin selber auch vegan übrigens, interessiere mich trotzdem sehr für das Thema, dann ist das kein Scheinargument, aber man instrumentalisiert die Tiere dann trotzdem noch. Und eine Kollegin von mir, von der TU Berlin, Frau Beck, hat darüber einen schönen Aufsatz geschrieben, die Vor- und Nachteile von kultiviertem Fleisch aus bioethischer Sicht. Und sie sagt, dass die Instrumentalisierung sogar noch zunimmt, wenn man mit einem sehr, sehr guten Gefühl quasi seine Schweine im Garten hält, sie aber trotzdem nutzt, aber trotzdem irgendwie das gute Gefühl dann hat, Mensch, ich tue wirklich was Gutes für mein Tier, aber trotzdem dieser Nutzcharakter, der wird nie ganz verschwinden.
Du als Veganer isst ja dann auch kein Fleisch. Wie sieht das dann aus, dieses kultivierte Fleisch? Ich sag mal, wenn es der Fall ist, dass man das genauso kaufen kann wie jedes andere im Supermarkt, würdest du dann wieder zugreifen? Hast du früher mal Fleisch gegessen?
Ich habe früher Fleisch gegessen. Genau, mein Vater hat auch in der Fleischerei gearbeitet. Das heißt, ich habe schon viel Kontakt mit Fleisch gehabt.
Ja.
Habe mich dann aber aus verschiedensten Gründen, ethische Gründe, Umweltgründe, Gesundheitsgründe, quasi die Klassiker, gegen Fleisch und allgemein tierische Produkte entschieden. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich es essen würde. Ich würde es auf jeden Fall probieren,
ja,
weil ich das Produkt einfach wahnsinnig spannend finde. Das ist quasi das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass wir so einen Typ von Fleisch herstellen können. Und in meiner Forschung beschäftige ich mich schwerpunktmäßig mit der Akzeptanz von neuartigen Lebensmitteln. Und das ist für mich derzeit eins der interessantesten neuartigen Lebensmittel, die wir auf der Welt haben. Und es gab noch nie so ein Nahrungsmittel. Also der Reiz, das zu probieren, ist bei mir auf jeden Fall da. Ich würde es auch gerne probieren.
Ja.
Dauerhaft in meine Ernährung integrieren, weiß ich nicht, weil ich mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr den Geschmack von Fleisch so spannend finde. Und auch Ekelgefühle kommen bei mir leicht hoch, wenn ich nochmal daran denke, mir irgendwie eine Bratwurst in den Mund zu stecken.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Und ob das jetzt ein Tier ist, was in einem konventionellen Stall gehalten wurde oder kultiviertes Fleisch, macht da keinen Unterschied. Ich würde es auch nicht künstliches Fleisch nennen. Für mich ist es ja mehr oder weniger genauso natürlich wie konventionelles Fleisch, weil es aus der gleichen Grundsubstanz hergestellt wird. Ne? Von daher ist das Fleisch ist Fleisch für mich und ich habe jetzt nicht unbedingt den großen Gusto da drauf, mir Fleisch in den Mund zu stecken.
So, das kann ich völlig nachvollziehen. Wenn man das viele Jahre oder Jahrzehnte auch nicht mehr gegessen hat, dann braucht man das nicht mehr, beziehungsweise will das auch gar nicht mehr. Die Idee von diesem kultivierten Fleisch, die ist ja jetzt nicht so ganz brandneu. Ich habe gelesen, dass selbst Winston Churchill schon drüber gesprochen hat.
Genau, der Freund von Winston Churchill, das war Alex Carrel und der hat damals einen Nobelpreis gekriegt für, ich glaube, der hat solche künstlichen Herzen hergestellt für Patienten, also für menschliche Patienten, ja, die irgendwie eine Herzinsuffizienz hatten. Das war ein guter Kumpel von dem und der hat sich viel auch mit Zell- und Gewebekultur beschäftigt.
Mhm.
Und wahrscheinlich saßen die in irgendeinem der berühmten Zigarrenräume von Winston Churchill mal, ja, und da hat ihm das Alex Carrel erzählt, dass es vielleicht auch möglich wäre, dieses Fleisch für den humanen Verzehr zu züchten. Und dann hat Churchill, ich glaube 1930 oder 1931, also fast vor 100 Jahren schon mal die Idee geäußert, dass es doch absurd wäre, ein ganzes Huhn zu züchten, wenn man die Chicken Wings quasi doch auch außerhalb des Huhns herstellen könnte. Das heißt, die Idee ist 100 Jahre alt. Übrigens gab es davor schon den ersten Science-Fiction-Roman von einem deutschen Autor. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber das Buch heißt Die zwei Planeten. Und da war die allererste Idee geäußert, dass man Fleisch künstlich im Labor herstellen könnte für Menschen, die im All rumwandern. Das ist so ein Science-Fiction-Roman gewesen.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist noch älter als die Geschichte mit Winston Churchill.
Da wundert es mich ein bisschen, dass das einzige Land im Moment Singapur ist, das kultiviertes Hühnerfleisch für den menschlichen Verzehr zugelassen hat. Die anderen Länder hängen da noch richtig hinterher.
Oh, dafür gibt es viele Gründe. Einmal musst du dran denken, Singapur ist eine sehr geringe Landfläche.
Mhm.
Und damit ein Land wirklich unabhängig ist, sind diese Länder mit einer sehr geringen Landfläche natürlich an landwirtschaftlichen Produktionen interessiert, die ohne viel Fläche auskommen. Ne?
Ja.
Das heißt, Singapur oder Israel beispielsweise auch ist sehr daran interessiert, andere Verfahren der Landwirtschaft zu wählen, die ohne viel Fläche auskommen. Deswegen ist Singapur da wahrscheinlich ein bisschen innovativer und fortschrittlicher.
Mhm.
Und die haben Hähnchenfleisch zugelassen. USA ist mittlerweile mitgezogen. Ich weiß gar nicht, ob in der gesamten USA oder in einzelnen Bundesstaaten, da ist es auch schon zugelassen. In den Niederlanden sind jetzt Tastings zugelassen. Das ist das erste Land in Europa, wo quasi Verkostung offiziell zugelassen sind.
Ja.
Italien hat beispielsweise schon einen Bann ausgesprochen, dass Italien das nicht zulassen will. Und Europa ist insgesamt ein bisschen konservativer, aber man muss auch sagen, dass Europa sehr viel sicherer ist und sehr viel mehr darüber nachdenkt, neue Produkte auf den Markt zuzulassen. Und auch dieses ganze rechtliche Regularienwesen in Europa ist ein bisschen komplexer. Also in Europa entscheiden beispielsweise nicht die einzelnen Länder, ob die kultiviertes Fleisch zulassen, sondern das macht die EFSA, das ist die European Food Safety Authority, die Lebensmittelsicherheitsbehörde. Und erst wenn die ihr Go gibt, können die einzelnen Mitgliedstaaten in der EU sagen, komm, wir lassen es auch auf nationaler Ebene zu. Das heißt, die rechtlichen Prozesse sind ein bisschen langsamer, ausgedehnter in Europa und ja, manche Länder in Europa sind auch ein bisschen konservativer, was so ja, Food-Innovation angeht.
Ja, ich will noch mal nach Amerika zurück. Das ist ja das Land, wo wirklich sehr viel Fleisch gegessen wird. Und da hat es mich sehr gewundert, dass einige Bundesstaaten, wie zum Beispiel Florida, der Gouverneur Ron DeSantis, die haben kultiviertes Fleisch verboten.
Ja, das meine ich. Also USA ist ja auch eine Riesenlandfläche, ne?
Ja.
Und du kennst es ja auch gerade vor der Wahl jetzt, ne?
Ja.
Muss man ja nicht sagen, das Land ist in vielerlei Hinsicht oft zweigespalten oder sehr polarisiert.
Ja.
Und das Gleiche ist beim Fleischkonsum auch, ne? Das heißt, manche Bundesstaaten haben es zugelassen. Die meisten Startups oder mittlerweile schon Unternehmen sitzen an der Westküste in den Vereinigten Staaten, in Kalifornien.
Ja.
Just beispielsweise und andere Unternehmen. An der Ostküste könnte ich dir jetzt ad hoc gar kein Unternehmen sagen, was sich mit kultiviertem Fleisch beschäftigt. Florida ist ja quasi am Südostzipfel. Ich glaube nicht, dass es in Florida ein Unternehmen gibt, was sich mit kultiviertem Fleisch beschäftigt. Die sitzen alle da im Silicon Valley da drum, wo es ja AI oder Tech oder
Genau.
Food Innovation Hubs gibt. Und da sind die Menschen an der Westküste sehr wahrscheinlich aufgeschlossener, ne? Was ich auch noch mal sagen wollte mit dem Fleischkonsum. Du hattest das vorhin gesagt, oder mit deiner Eingangsfrage, ob ich als Veganer Fleisch essen würde, ne?
Ja.
Die Zielgruppe, worauf die Unternehmen abzielen, sind mit Sicherheit nicht die Veganer, ne? Also kultiviertes Fleisch wird jetzt kein Allheilmittel sein, um Veganer zum Fleischkonsum zu bekehren, um es mal so zu sagen, sondern die Konsumentengruppe sind eher die Gruppe der Flexitarier, ne?
Ja.
Dass die Menschen, die darüber nachdenken, ihren Fleischkonsum zu reduzieren oder vielleicht vegetarisch vegan werden zu wollen, das ist die Zielgruppe für dieses kultivierte Fleisch. So Hardcore-Fleischesser, sag jetzt mal, sorry, aber der Stereotyp ist mittlerweile auch erforscht, sind meist ältere Männer
Ja.
mit wenig Bildungsstand, die eher in dörflichen Regionen leben. Also solche Menschen wirst du wohl auch nicht dazu kriegen, kultiviertes Fleisch zu essen. Also solche Konsumentengruppen werden dann bei ihrer guten alten Bratwurst und der Haxe bleiben wollen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte auch schon mal, glaube ich, so ein Gespräch mit so jemandem. Und da ging es unter anderem auch um Katze. Also es gibt ja Leute, die essen auch Katzen. Und der hat einfach gesagt, naja, solange wie es nicht bitter schmeckt, ist mir das egal, Hauptsache Fleisch.
Gut, das
Ja.
sind Geschmäcker unterschiedlich.
Das, genau, also da haben wir doch etwas andere Ansichten. Aber genauso wie jetzt kultiviertes Fleisch, also ich sag mal, auf dem Vormarsch ist, genauso häufig sind ja dann diese pflanzlichen Alternativen, die es ja jetzt in jedem Supermarkt in der Zwischenzeit gibt, die sind ja doch auch auf gutem Wege, kann man ja nicht anders sagen, besonders bei den jüngeren Menschen, oder?
Definitiv. Es gibt eine Studie, so, wo die Zukunftsprognosen für kultiviertes Fleisch, die pflanzenbasierten Alternativen und konventionelles Fleisch aufgelistet sind. Das ist natürlich, man muss sagen, das ist von einer Unternehmensberatung, ne?
Ja.
Kein Mensch kann in die Zukunft gucken, aber du kannst davon ausgehen, dass die pflanzenbasierten Alternativen 2040 um die 20-30% des Fleischmarktes, des globalen Fleischmarkts ausmachen. Und in dieser Prognose liegt kultiviertes Fleisch auch ungefähr in der Größenordnung, ne? 2040.
Ja.
Ob die Zahlen jetzt wirklich eintreten oder nicht, kann natürlich keiner genau auf die Zahl sagen, aber ich schätze das schon so ein, wenn wir die Zeit ein bisschen vordrehen. Und alle rechtlichen Regularien gegeben sind und die Unternehmen oder in die Unternehmen weiter investiert wird, dass die wirklich anfangen können, für den Humanverzehr zu produzieren, halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass der Fleischmarkt 2040 anders, wenn nicht sogar ganz anders aussieht, als er jetzt ist. Ich könnte auch sagen, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel vielleicht. Ne? Ein Drittel kultiviert, ja. Ein Drittel plant-based, ein Drittel Fleisch. Obwohl ich persönlich denke, dass der Fleischmarkt sich in, wir haben jetzt 2024, in 16 Jahren nicht so massiv ändern wird. Es so eine Eruption des Marktes gibt, aber ich sag mal, Marktanteile von 10-15% für kultiviertes Fleisch 2040 könnte ich mir schon durchaus vorstellen und plant-based mehr.
Also ich lese ja auch häufiger Schlagzeilen zumindest, die sagen, Fleischkonsum schon wieder gesunken. Ich kann das immer so gar nicht so richtig glauben, weil ich nämlich die einzigen Schlangen vor Geschäften sehe, das sind die vor Metzgereien. Also da stehen die Leute immer noch Schlange.
Boah, ist extrem schwer. Das ist auch eine Frage, womit ich mich lange auseinandergesetzt habe. Mhm. Wenn du beim Statistischen Bundesamt guckst, bei Statista, das ist so die Datenbank, wo du auch so Verzehr und verschiedene Ernährungsformen ermitteln kannst, alleine die Zahl zu bestimmen von Vegetariern und Veganern in Deutschland, wirklich auf den Punkt genau. Ich kann dir nicht mal sagen, wie viele Veganer und Vegetarier es gibt. Die Zahlen schwanken zwischen 7-11%,
ja.
Vegetarier und Veganer. Irgendwo da wird es liegen, aber auf die Nachkommastelle genau kann ich dir das nicht sagen.
Ja.
Und da konkrete Zahlen zu finden, die wirklich repräsentativ für die deutsche Bevölkerung gelten, 100%ig auf den Punkt kann ich es dir nicht sagen. Ich sage immer, 90% der Menschen in Deutschland essen Fleisch,
ja,
in verschiedenen Häufigkeiten pro Woche und 10% verzichten drauf. Also das sind immer die Zahlen, die ich plakativ sage, auch auf Vorträgen oder ja, wenn ich mit dir rede beispielsweise, würde ich sagen, es ist normal, in Deutschland Fleisch zu essen, weil die Mehrheit, das heißt über 50% der Bevölkerung, einfach Fleisch in ihre Ernährungsweise integriert haben. Und es ist nicht normal, wenn ich von sozialer Norm rede, was macht die Mehrheit, nicht Fleisch zu essen.
Ja, ja, genau. Ich habe gerade was gelesen, also aktuelle Zahlen, wenn man sie denn dann glauben darf. In Bayern ist es so, da sollen nur 2% vegan, vegetarisch leben und im Rest von Deutschland dann bis zu um die 12%. Also so auch, wie du es gerade gesagt hast.
Ja.
Also Bayern.
Ich kenne die Zahlen nicht auf den Punkt, aber klingt für mich nicht unglaubwürdig, weil wir viele verschiedene Studien gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Radio sagen darf, aber Fleischesser, wenn ich da Zusammenhangsstudien mir anschaue, gibt es viele Zusammenhänge, dass Fleischesser eher männlich sind, dass Fleischesser eher rechtsgerichtet oder konservative Parteien wählen, dass Fleischesser eher sexistisch sind, leider, dass Fleischesser eher rassistisch sind, dass Fleischesser eher dies und das sind. Ne?
Ja.
Es gibt sehr, sehr viele Studien, die in westlichen Gesellschaften durchgeführt wurden. Und von daher glaube ich schon, wenn du mir sagst, in Bayern essen 2-3% der Menschen oder sind vegetarisch vegan, klingt für mich erstmal glaubwürdig, um das richtig einzuordnen. Ich sage nicht, dass die Bayern jetzt sexistisch oder rassistisch sind, aber mit der CSU und CDU in Bayern, das heißt eher konservative Parteien, würde ich das nicht ausschließen. Und vor allen Dingen Bayern ist auch, würde ich sagen, ein spezielles Bundesland, weil die Ess- und Trinkkultur im Vergleich mit anderen Bundesländern, glaube ich, schon ein Tick anders ist als bei uns jetzt. Ich sitze in Niedersachsen, du sitzt in Brandenburg, glaube ich.
Ja, genau.
Genau. Da ist die Esskultur schon ein bisschen anders. Ne? Die ganze Bierkultur kommt aus Bayern, Milchviehwirtschaft ist in Bayern, so traditionelle Biergartenkultur mit Weißwurst und Brezeln und
die
sonst
Haxen,
was.
Nicht vergessen.
Genau, Haxen, ganz wichtig. Wir belächeln das ein bisschen, aber ich denke schon, dass die Esskultur in Bayern sehr auf Tiernahrung auch ausgelegt ist, zumindest als in anderen Bundesländern. Aber ist jetzt auch nur eine Hypothese, habe ich noch nicht überprüft.
Ja, und diese Statistik ist ja auch so eine Geschichte, wer Fleischesser sind. Ich glaube, die Fleischesser haben aber davon auch noch nichts gehört. Also kann ich mir gut vorstellen, also dass sie sozusagen so bezeichnet werden. Ich will auch noch mal wissen, auf alle Fälle, wie lange wird es dauern, bis man kultiviertes Fleisch also so in jedem Supermarkt bekommen kann, wie jetzt zum Beispiel Ersatzprodukte?
Ich sag mal, es wird mindestens 4 Jahre noch dauern.
Ja.
Ich kann dir auch verraten, wie meine Rechnung ist. Es gibt noch keinen Zulassungsantrag, der genehmigt wurde auf europäischer Ebene. Um so einen Zulassungsantrag erstmal durchzukriegen für Unternehmen, kannst du grob rechnen 2 Jahre.
Ja.
So, und dann ist erstmal die rechtliche Grundlage geschaffen, dass wir sowas in Deutschland überhaupt auf den Markt bringen können. Das bedeutet noch nicht, dass wir Unternehmen in Deutschland haben, die im großen Maßstab für den Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise produzieren können. Es gibt einige Unternehmen, die im Hintergrund so krass arbeiten gerade, das zu schaffen. Aber meine Einschätzung ist auf dem Niveau, dass ich morgen alle Rewes, Lidls, Nettos, Aldis in Deutschland beliefern könnte.
Ja.
Ich glaube, auf dem Stand ist noch kein Unternehmen in Deutschland. Es wird einfach ein bisschen dauern. Man nennt das Upscaling oder Hochskalieren. Diese Hochskalierung, die wird auch ein paar Jährchen dauern. Das heißt, wenn du mich fragst, boah, ich werde jetzt Papa im November. Ich würde sagen, wenn mein Kind 10 ist, das heißt in 10 Jahren, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es normal ist oder üblich ist, dass ich eine Sparte habe neben den Veganen im Supermarkt, dass ich da meine kultivierten Fleischsachen finde. In 10 Jahren vielleicht.
Wie wird das denn eigentlich richtig hergestellt? Also wenn ich die Zellen habe, wie muss ich mir das dann vorstellen? Wächst da in großen Behältern, wächst da die Hühnerbrust oder wie sieht es aus?
Auch da gibt es nicht den Herstellungsweg, es gibt viele verschiedene. Der klassische findet in sogenannten Bioreaktoren statt. Kannst du dir vorstellen, wie so ein großer Bierbraukessel. Ne?
Ja.
So ein großer Metallkessel, da ist eine Flüssigkeit drin, das ist die Nährlösung, wo wirklich alle Nährstoffe drin sind, die Muskelzellen brauchen zum Wachsen. Dann hast du noch sogenannte Träger da drin, weil das Fleisch nicht einfach in der Flüssigkeit wächst, sondern du brauchst immer so einen Kondensationskern, nenne ich das jetzt mal, worum das Fleisch wächst. Und das sind meist so kleine, entweder Kollagenkügelchen oder vegane Kügelchen, die so perlartig, das sind so kleine runde Kügelchen, wie Perlsagot vielleicht, wenn du Perlsagot kennst.
Ja.
So ungefähr kannst du dir das vorstellen, ein bisschen kleiner, ein bisschen größer teilweise, und um diese Perlen rum wächst dann das Fleisch und die Träger sind auch essbar, gibt es in vegan auch, und dann hast du quasi so ein Fleischkügelchen und dann wird quasi die Nährflüssigkeit abgelassen, das Fleisch wird aufgereinigt und dann hast du quasi deine Fleischkügelchen und du merkst schon von der Struktur her, geht das eher in die Richtung Mett oder Gehacktes, ne?
Ja.
Weil aus dieser Fleischmasse dann ein Steak zu formen,
gibt
es auch schon viele Ideen, beispielsweise mit 3D-Druckern. Also
ja.
Du kannst, genau wie du mittlerweile irgendwie in Plastik alles in 3D ausdrucken kannst, kannst du mit dieser Fleischmasse auch schon Fleisch 3D drucken. Das ist eine Möglichkeit, um Fleisch dann in Form zu bringen mit 3D-Druckern. Oder eine andere Möglichkeit ist, dass du nicht diese runden Kügelchen als Trägermaterial nimmst, sondern beispielsweise so schwammartige Strukturen, die schon als Steak vorgeformt sind. Und um diese schwammartigen Strukturen wächst dann das Fleisch. Und am Ende hast du dann dein Fleisch. Und diese schwammartigen Strukturen kannst du auch als Kollagen, also als Knorpel oder als Fettgewebe ausbilden. Und dann hast du quasi dein durchzogenes Steak, wenn du das haben möchtest. Ist aber komplizierter in der Produktion, ehrlich gesagt. Das heißt, meine Einschätzung ist, die ersten Produkte werden so gehacktes oder mettartige Buletten oder Burger-Patties oder sowas sein. Ne? Einfacher herzustellen.
Also da, wo man dann Bolognese oder Buletten draus machen
genau.
kann.
Irgendwie sowas, Köttbullar, Buletten, Bolognese-Soße, all sowas.
Genau. Kannst du dir vorstellen, dass so Unternehmen, also du hast gerade Köttbullar gesagt, wie Ikea, auf diesen Zug aufspringen und sagen, da machen wir mit, also weil die sind ja relativ engagiert, also wenn es um vegan, vegetarisch geht.
Also meine klare Antwort ist ja, ich darf jetzt keinen Unternehmennamen nennen, aber ich denke, so die großen Franchise-Burger-Unternehmen, könnte ich mir vorstellen, dass McDonald's, Burger King, alle großen Ikea und alle, die große Gastronomien irgendwie haben, die haben da schon ein Auge drauf. Also davon kannst du hundertprozentig ausgehen. Auch Nestle, wen gibt es in Deutschland? Darf ich Markennamen überhaupt nennen?
Ja, na klar.
Ja, klar.
Bei uns, okay. Hier, überall.
Also in Deutschland die PHW-Gruppe, das sind so die Brutzler als Markennamen oder Rügenwälder, all die großen Firmen, die irgendwie im Fleischbusiness oder auch im Vegan-Business sind, die kennen natürlich die Trends, ne? Die haben das scharf unter Kontrolle und wenn es sich dann wirklich lohnt, da irgendwie Risiko oder ja, wenn das Risiko verschwunden ist, da zu investieren, dann werden die natürlich sofort dabei sein. Ja,
Ja,
also da
ja.
kannst du schon gut Geld verdienen, wenn das wirklich so weit ist.
Ich wollte gerade sagen, also bei den großen Firmen geht es natürlich um Geld. Und wie sieht es da eigentlich aus von den Herstellungskosten? Also ist das jetzt billiger, wenn ich so überlege, wie manche Tiere heute gehalten werden? Das ist ja wirklich unter aller Sau, kann man ja nicht anders sagen. Und da kümmert sich ja überhaupt keiner. Also Tierrechte finden da nicht statt. Tierquälerei ist an der Tagesordnung. Da kann ich mir vorstellen, dass die Unterbringung von diesen sogenannten Nutztieren recht günstig ist. Aber wie sieht es aus mit diesem kultivierten Fleisch? Ist es billiger oder ist es teurer in der Herstellung?
Es ist derzeit in dem Maßstab, wie es produziert wird, noch teurer, würde ich sagen, im Vergleich. Das ist auch
Ja.
der hauptsächliche Nachteil oder einer der großen Hürden, wo dran gearbeitet wird. Und im Prinzip ist es noch ein Herstellungsstoff, der sehr viel Geld kostet, das ist das fetale Kälberserum. Aber viele Firmen wollen dieses fetale Kälberserum auch schon aus der Produktion rausnehmen und viele haben es auch schon geschafft. Das ist einer der Hauptforschungspunkte gerade, weg vom fetalen Kälberserum hin zu veganen Serien, weil sich das kultivierte Fleisch sonst auch gar nicht verkaufen lassen würde, wenn das mit fetalem Kälberserum hergestellt wird, aus tierethischer Sicht, weil die Produktion von diesem fetalen Kälberserum in den Medien meist sehr, sehr grausam dargestellt wird, was es teilweise auch ist. Und deswegen haben die Firmen, die das produzieren, sehr klar auf dem Schirm. Und eigentlich von allen Firmen würde ich sagen, ist Top Priority Nummer eins, weg vom fetalen Kälberserum hin zu veganen Serien, ne? Deswegen ist das ein Punkt, dieses Kälberserum ist extrem teuer. Und ein anderer Punkt ist der Energieaufwand, ne? Es ist energetisch, wenn du das vergleichst, Energie oder mehr Energie nötig, um die gleiche Masse an Fleisch zu produzieren wie in der konventionellen Fleischproduktion. Aber auch hier arbeiten die Firmen schon an nachhaltigen Ideen, ne? Mit Photovoltaik oder Wind oder Sonnen oder sonst was für nachhaltige Energiequellen. Das haben die Firmen auch klar auf dem Schirm, ne? Also da irgendwie ranzugehen und zu sagen, die Firmen sind naiv und nur der ökonomische Benefit steht im Vordergrund, würde ich sagen, nee. Also die meisten Firmen, die ich so kennengelernt habe, oder wie ich die Lage einschätze, denke ich nicht, dass das jetzt ein reiner Greenwashing-Zug ist, um da irgendwie in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Kohle zu verdienen. Also viele sind wirklich Überzeugungstäter, viele sind auch aus der vegetarischen, veganen Szene, die da eingestiegen sind. Also ich würde schon sagen, dass bei den meisten Firmen das echt ist, dieser Nachhaltigkeitsanspruch.
Ungarn hat das kultivierte Fleisch verboten und da habe ich gerade heute Morgen eine Meldung gelesen, die ist wohl ziemlich aktuell vom Good Food Institute. Die Europäische Kommission hat das ungarische Verbot von kultiviertem Fleisch als ungerechtfertigt und potenziell schädlich für den europäischen Binnenmarkt eingestuft. Ist das jetzt eine gute Nachricht?
Boah, du bist da mir voraus. Also du bist
Ja.
wirklich sehr gut informiert. Ich habe die Nachricht habe ich jetzt noch nicht gelesen. Ich habe gesehen, dass hier Orban in Georgien unterwegs war, aber mehr habe ich nicht gelesen. Über Ungarn, boah, schwierig einzuschätzen.
Na, Ungarn ist ja, also
Was?
da können wir so den Bogen zurückspannen zu den Statistiken, die du vorhin genannt hast, der Fleischesser. Also das passt ja auch so ein bisschen zu Ungarn.
Dass da viel Fleischesser sind, meinst
Also viel Fleischesser und Ungarn ist ja eher konservativ, also Orban ist ein konservativer Politiker und in Ungarn sind die Leute wahrscheinlich auch mehr so wie in Bayern, also ein bisschen konservativer.
du? Würde dazu passen. Würde auch wenn Italien komplett anderes politisches System hat als Ungarn. Ne? Italien hat es ja auch verboten. Bei Italien wurde immer gesagt, auch wieder das Ding mit der Esskultur. Ne? Also du kennst die Italiener sind ja bekannt für die sehr spezielle Esskultur. Ich bin ein bisschen uninformiert, ganz ehrlich, wie das in Ungarn aussieht. Also klar weiß ich, dass es auch eher rechtsnationalistisch ausgerichtet ist. Da aber jetzt eine ganze Bevölkerung, ich halte mich da ein bisschen zurück mit der Beurteilung, warum Ungarn sich dagegen entschieden
Ja,
hat.
ich wollte dich jetzt da auch nicht sozusagen ärgern und überfallen damit, Ich habe das jetzt nur gerade heute Morgen, also das ist jetzt ganz aktuell, als ich diese Meldung gelesen habe, und das wollte ich jetzt auch nur sagen. Was muss denn jetzt nochmal zurück, was muss denn jetzt in Deutschland passieren, damit die Menschen das kultivierte Fleisch dann auch annehmen? Also gehört dazu noch einiges an Aufklärungsarbeit?
Definitiv. Also ich glaube, viele Menschen haben noch Angst, aber nicht nur Angst vor kultiviertem Fleisch, sondern es gibt ein Phänomen, das nennt sich Food-Neophobie. Das ist die Angst vor neuartigen Lebensmitteln, und die ist in Deutschland auch gut ausgeprägt, würde ich mal sagen. Das heißt, wenn in Deutschland neuartige Lebensmittel auf den Markt kommen, lass es insektenbasierte Burger-Patties sein, lass es kultiviertes Fleisch sein oder Algenprodukte oder Quallen oder irgendwie was, was hier nicht traditionell verankert ist, sind die Menschen eher ein bisschen zurückhaltender, reagieren mit Angst, manchmal auch mit Ekel. Und diese beiden Emotionen kann man durch Informationskampagnen und Marketingkampagnen, glaube ich, recht gut in den Griff bekommen. Und einfach die Menschen darüber informieren, möglichst transparent, dass die Menschen sich nicht irgendwie hintergangen fühlen, dass da jetzt irgendein komisches Fleisch in den Supermarkttheken ist. Mein Vorschlag wäre einfach ein offener, ehrlicher Umgang damit, mit allen Vor- und Nachteilen, die so ein Nahrungsmittel mit sich bringt, was im Übrigen auch auf alle anderen Nahrungsmittel zutrifft. Ne? Also es gibt ganz wenige Nahrungsmittel, wo ich wirklich sagen würde, ey, da gibt es nur Vorteile. Ne? Ja. Ich sehe sehr viele Vorteile bei kultiviertem Fleisch, wenn ich das mit konventionellem Fleisch vergleiche. Es ist umweltgerechter, also es verbraucht weniger Wasser, weniger Fläche, weniger CO2-Emissionen, noch mehr Energieaufwand. Tierleid wird aus meiner Sicht auch gemindert. Geschmack kann man noch nicht so viel sagen, aber ich denke, dass die Food Designer da den Geschmack schon ziemlich gut hinkriegen werden. Und auch für die Gesundheit. Ne? Also wenn ich an personalisierte Ernährung denke, du kannst ja über die Nährlösung genau steuern, was in dieses Fleisch reingeht. Und das eröffnet ganz neue Horizonte zur Produktion von Fleisch. Ne? Also ich kann da mit den Nährstoffgehalten fast punktgenau, würde ich sagen, das steuern, was in das Fleisch reingeht und was nicht. Ne? Das kann ich beim Tier nicht so genau machen. Also da ergeben sich ganz, ganz viele spannende neue Möglichkeiten.
Wie ist das denn eigentlich zum Abschluss jetzt mal, sonst wären wir zu lang, ich könnte noch stundenlang weiterreden, weil es ist ein spannendes Thema, aber tanzt denn die Bauernlobby schon irgendwie Samba? Weil ich meine, die sind ja die Herrschaften über die Tiere und auch über die Tierquälerei, machen wir uns nichts vor. Also die können bestimmt Angst haben, dass ihnen ihr Geschäft kaputt geht.
Definitiv, also da die gesamte Fleischlobby, ne? Auch die ganzen Produzenten von konventionellem Fleisch. Ich würde nicht sagen, dass die dagegen wettern, aber auch die bangen natürlich so ein bisschen, wenn diese Innovation wirklich durchschlägt und konventionelle Fleischproduktion in den Hintergrund kommt, bedeutet das natürlich für unsere Landwirte, die sich beispielsweise mit Mastschweinen beschäftigen, dass die umstellen müssen. Ne? Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, wenn ich ein Mastschweinwirt habe, das sind ja auch in vielen Fällen studierte Landwirte, das sind ja nicht, also dieser Bauernmythos, dass wir irgendwie dumme Bauern haben, die nicht auf Tierwohl achten und so, das möchte ich auch revidieren. Du sagst auch immer mit Tierleid in der konventionellen Mastschweinhaltung. Mhm. Wir arbeiten auch viel mit Landwirten zusammen, gerade hier, ich komme aus der Region Osnabrück, Vechta.
Da ist ja viel.
Da ist die Hochburg der Schweinemast und auch von Hähnchenmast. Ne? Und wir haben schon viele Betriebe besucht. Und ich muss hier auch sagen, also im Privatleben bin ich 100% vegan und kann deine Argumentation nachvollziehen. Ja. Aber wenn ich die Landwirte selber frage, die lieben ihre Tiere. Ne? Einmal, weil die wirklich, denke ich, zum großen Teil wirklich an den Tieren interessiert sind, aber natürlich auch aus ökonomischer Sicht. Ne? Also die Tiere sind deren Einkunft, und die werden die Tiere gut bis sehr gut behandeln in den Betrieben, zumindest hier in Nordwestdeutschland, was ich gesehen habe. Und das wäre ja ein Trugschluss, wenn ich sage, Mensch, ich möchte Geld mit Tierzucht oder mit Mastschwein verdienen und ich kümmere mich nicht um meine Tiere. Da funktioniert ja das System irgendwie nicht. Ne? Das heißt, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten achten die schon darauf, dass es den Tieren gut geht. Wenn ich natürlich jetzt aus bioethischer Sicht darüber streite, ob 0,75 Quadratmeter ausreichend sind für ein Mastschwein, da bin ich anderer Meinung. Also wenn ich einen Quadratmeter oder 2 Quadratmeter für ein Tier habe und mir vorstelle, ein Mensch müsste ein Leben lang auf 1 bis 2 Quadratmeter leben. Ja. Natürlich können die sich auch bewegen in den Schweinen, das sind ja Abteilungen. Ne? Also wir haben ja jetzt nicht nur 1 Quadratmeter oder 2 Quadratmeter Platz, das sind ja Durchschnittswerte. Da würde ich eher ansetzen und mich fragen, die rechtliche Regulation für Tierwohl. Ne? Ab wann hat ein Tier wirklich gutes Leben, um es mal so zu formulieren. Da müsste dran gearbeitet werden. Die Landwirte werden sich daran halten. Also die halten sich ja in Deutschland alle an gesetzliche Vorgaben, würde ich mal von ausgehen. Von daher finde ich es immer ein bisschen schwierig, die Landwirte an sich zu verurteilen. Da habe ich ein bisschen anderes Weltbild, auch wenn ich 100% vegan bin und das System natürlich nicht so gut finde. Jetzt bin ich ein bisschen abgewichen von deiner Frage.
Aber sind es doch dann eher Einzelfälle? Also ich habe jetzt gerade vor Augen die Berichterstattung über die Rinder, die für McDonald's sozusagen gezüchtet werden. Die standen ja da knietief in ihrem eigenen Dreck und da hat sich auch keiner gekümmert.
Boah, das ist wirklich für mich ein anderes Thema, eine andere Diskussion.
Okay.
Ich sage immer, in Deutschland würde ich sagen, also zumindest die Betriebe, die ich persönlich gesehen habe, ja. Kann natürlich immer irgendwelche Extremfälle rausholen von Landwirten, die sich wirklich nicht an die rechtlichen Vorgaben halten.
Ja.
Gibt es immer und überall auf der Welt, aber ich würde sagen, der Großteil der Landwirte hält sich an die rechtlichen Vorgaben, weil denen sonst auf die Konzession entzogen wird. Ne?
Ja.
Und wenn wir in Deutschland sagen, Tierwohl wird so und so definiert, liebe Landwirte, setzt das um, dann ist das für mich nicht letztendlich der Buhmann, der Landwirt oder die Landwirtin, die dafür verurteilt werden sollte, sondern ja, eher die politischen und rechtlichen Stakeholder, die gesetzlichen Vorgaben machen. Ne? Also wenn ich als Gesellschaft damit zufrieden bin, einem Schwein 0,75 Quadratmeter zu geben, dann ist das Konsens in der deutschen Gesellschaft. Dann müsste ich eher da was ändern und sagen, ey, ich möchte nur noch freilaufende Schweine mit mindestens 10 Quadratmeter Platz im Durchschnitt. Und dann werden die Landwirte sich daran halten. Das kostet auch alles, das ist eine Endlos-Diskussion. Ne? Also die kann man, glaube ich, hier im Interview nicht klären.
Nein, also wenn wir da jetzt in diese Diskussion noch einsteigen, rechtliche Vorgaben, dann haben wir noch 2 Stunden länger.
Genau.
Das will ich dir jetzt ersparen. Also ich fand jetzt diese Informationen ganz toll. Also ich bin ganz begeistert. Und bedanke mich bei dir, Dr. Florian Fiebelkorn von der Universität Osnabrück. Und ich glaube, das war jetzt nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Erstmal vielen Dank für diese Informationen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Gerne, gerne. Ich danke dir.